NDR Info. Themen des Tages.
Der EU-Gipfel in Brüssel. Greift die Union sich russisches Staatsgeld praktisch als Vorschuss für Reparationen? Ein Thema des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. In den kommenden Minuten beleuchten wir außerdem die neue Steuerschätzung, die für den Gesamtstaat Licht und Schatten bereithält. Und es geht um die Chipkrise in der Autoindustrie. Traut sich die EU die Gratwanderung? Nimmt sich nicht mehr nur die Zinsen auf eingefrorene russische Zentralbankgelder, sondern gleich die ganzen Einlagen, um damit die Ukraine zu unterstützen? Wir reden über 140 Milliarden Euro. Oder hat man Angst, dass der Finanzplatz Europa dann übel beleumundet ist? Über den laufenden Gipfel habe ich am Nachmittag mit Brüssel-Korrespondent Jean-Marie Magro gesprochen. Legt die Europäische Union die Manschetten ab und nimmt russisches Geld aus der Bank und leitet es nach Kiew?
Nun ja, das kann noch etwas länger dauern, bis es soweit ist, weil es eben noch sehr, sehr viele Bedenken gibt, vor allem von belgischer Seite. Und Belgien ist dafür natürlich sehr relevant, weil hier eben der Sitz von Euroclear, dem Zentralverwahrer, ist, wo das meiste russische Staatsvermögen eben lagert, also bis zu 200 Milliarden Euro. Und deshalb also ist das auch so eine heikle Angelegenheit, die schon den ganzen Tag lang verhandelt wird und bisher ist man da noch zu keinem Ergebnis gekommen.
Schreibt die EU der Ukraine dann eigentlich vor, was sie mit dem Geld macht? Also zum Beispiel Waffen bei europäischen Herstellern kaufen? Oder ist es dann praktisch ein Haushaltszuschuss ohne Zweckbindung?
Das ist tatsächlich auch ein Gegenstand der Verhandlungen. Es gibt einige Länder, die eben dafür sind, dass man es zweckgebunden macht. Also dass man für die Summe, die man dann eben der Ukraine leiht, dann die Ukraine auch nur Waffen aus Europa zum Beispiel kaufen kann. Aber es ist, wie gesagt, ein Verhandlungsgegenstand, der noch so ein bisschen volatil ist und wo man schauen muss, ob die Ukraine dann nicht vielleicht doch noch ein bisschen freizügiger mit dem Geld umgehen kann. Aber ich denke, es wird vor allem auf die Waffenimporte auslaufen.
Auch die Sanktionen gegen Russland wurden erneut verschärft. War das der übliche Kraftakt, bis wirklich alle am Tisch die Hand heben und zustimmen? Und wo schärft man denn nun überhaupt noch nach?
Ja, das ist bei jedem Sanktionspaket so, also seit einer ganzen Weile so. Das ist ja immerhin schon das 19. Und es werden jetzt auch schon Maßnahmen ausgeguckt, die man für das 20. Sanktionspaket vielleicht verhandeln könnte. Das ist eben so das Übliche, dass man da vor allem versucht, die Ungarn und auch die Slowaken in diesem Fall jetzt zu bearbeiten und dann noch irgendwie mit an den Tisch zu bekommen und das gemeinsam zur Abstimmung zu bekommen. Dieses Mal hat es vor allem gezwickt, weil es um das vollständige Importverbot von Gas ging, also von Flüssigerdgas. Ab 2027 soll das gelten. Und da ist es ja bisher noch so, dass sehr viel Gas aus Russland, vor allem eben Flüssiggas aus Russland importiert wird. Damit soll Schluss sein. Weiterhin sollen dann auch noch Strafmaßnahmen im Finanzsektor und im Handelsbereich verhängt werden, also zum Beispiel die Einschränkung der Bewegungsfreiheit russischer Diplomaten innerhalb der EU. Und dann gibt es eben noch Exportverbote für Güter und Dienstleistungen. Und zum Beispiel auch China wurde anvisiert bei den Sanktionen, weil China der größte Verbündete ist Russlands in diesem Krieg.
Friedrich Merz hat auch ein Anliegen beim Gipfel. Auch andere Länder, in denen die deutsche Autoindustrie Produktionsstandorte oder Zulieferer hat, auch. Er will wissen, ist das Aus für neue Verbrennerautos in 10 Jahren wirklich in Stein gemeißelt? Welche Antworten erhält er da?
Ja, also ganz unterschiedliche. Es gibt Länder, die auf jeden Fall sich dem anschließen würden und das schon seit Jahren tun. Also die Polen sind zum Beispiel ein großer Anhänger davon, dass man das Verbrennerverbot kippt, genauso wie die Slowakei etwa und auch die Italiener sind da sehr kritisch eingestellt. Auf der anderen Seite haben sich aber zum Beispiel die Spanier und die Franzosen dagegen ausgesprochen, weil weil dort eben die Elektromobilität immer mehr an Fahrt gewinnt und weil die Franzosen da zum Beispiel sich auch erhoffen, dass die heimischen Autohersteller wie Renault und Peugeot, die eher die kleineren Autos bauen, dass die da davon profitieren können. Das ist ja immer so ein Punkt, dass die deutschen Automobilhersteller wie zum Beispiel Mercedes jetzt eher weniger dafür bekannt sind, die kleinen, einfacheren Autos zu bauen. Insofern treffen da eben auch zwei unterschiedliche Vorstellungen mindestens in dieser Frage aufeinander.
Europakorrespondent Jean-Marie Magro aus Brüssel. Also, die Sanktionen gegen Russland wurden heute wieder nachgeschärft. Immer mit der Absicht, dass Russland die Luft ausgeht. Beim Versuch, sein Imperium auszudehnen und die Ukraine als Staat auszulöschen. Aber Machthaber Putin bekommt auch andere Signale aus Europa, auch aus Deutschland. Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zeigen auf, Russland kann sein Atomwaffenarsenal in der Arktis mit Spitzentechnologie aus dem Westen schützen. Für das Unterwassersensoriksystem in der Barentssee etwa sollen russische Geschäftsleute über Jahre hinweg über eine Tarnfirma in Zypern Waren aus 10 europäischen Ländern sowie aus den USA, Kanada und Japan beschafft haben. Auch von den norddeutschen Seekabelwerken in Nordenham, von einer Bremer Reederei und einer Firma aus Rostock. Spezialschiffe, ein Sonargerät etwa. Mandy Sarti aus der NDR Info Investigativ-Team ist an diesem Projekt beteiligt gewesen, diesem Rechercheprojekt. Das wirft kein gutes Licht auf Deutschland. Wir müssen aufrüsten gegen eine Atomstreitmacht, die wir zugleich ausrüsten. Auch der Bundesverteidigungsminister hat rasch auf diese Recherchen reagiert. Was sagt Boris Pistorius dazu?
Ja, Verteidigungsminister Pistorius, da ist da noch etwas zurückhaltend. Grundsätzlich wäre dieser Fall aus seiner Sicht aber ein weiteres Beispiel dafür, dass Sanktionen eben auch nur dann wirksam sind, wenn sie auch kontrolliert werden und das eben auch wirksam. Das hat Pistorius am Rande seiner Atlantikreise gesagt, in der es ja genau um diese Region geht. Eben weil wir ja jetzt zum ersten Mal auch wirklich geopolitisch auf die Arktis blicken. Das haben wir ja vorher so nicht gemacht. Und dann muss man sagen, in dieser Region, da steht sich ja der westliche NATO-Verteidigungsraum direkt mit Russland gegenüber. Quasi ein reales Gefahrenszenario. Das verdeutlicht sich ja auch nochmal durch unsere Recherche.
Welche politischen Reaktionen gibt es noch?
Ja, unter anderem hat sich der grüne Außenpolitiker Nuripur geäußert. Der sagt eben, der Fall, der müsse schonungslos aufgeklärt werden. Und er sagt, man muss auch Lehren für die Zukunft aus diesem Fall ziehen. Ganz konkret ist er zum Beispiel überzeugt, dass es eine extra Staatsanwaltschaft geben muss, die sich eben schwerpunktmäßig mit Verstößen gegen das Exportrecht beschäftigt. Und auch die FDP-Sicherheitsexpertin Strack-Zimmermann sagt, Russian Secrets könnten eben dabei helfen, Schwachstellen auszumachen. Die Europaabgeordnete ist aber auch ganz klar der Auffassung, dass viel härter gegen Sanktionsverstöße vorgegangen werden muss. Und dann haben wir eben noch mit dem CDU-Sicherheitsexperten Kiesewetter gesprochen. Der fordert, dass die Ergebnisse der Recherche strafrechtlich aufgeklärt werden. Grundsätzlich sagt er aber auch, es gebe einfach noch viel zu viele Schlupflöcher.
Und hat das Ganze erkennbar strafrechtliche Konsequenzen?
Ja, da steckt der Teufel im Detail. Seit 2014 ist ja unfassbar viel passiert. Das heißt, die Sanktionen, die wurden immer weiter nachgeschärft. Da muss man jetzt sich den Einzelfall ganz genau anschauen und gucken, ob da eben Firmen möglicherweise gegen Sanktionen verstoßen haben könnten. Unsere Recherchen liefern da aber keine Anhaltspunkte für. Letztlich liegt das auch in der Hand der Staatsanwaltschaften, das zu überprüfen.
Diese Recherchen sind sehr umfassend. Wie seid ihr konkret vorgegangen?
Ja, mit Hilfe eines Datenleaks sind wir auf die Schiffe gestoßen. Die Wege der Schiffe konnten wir dann mit Datenbanken nachvollziehen. Und über soziale Netzwerke haben wir dann eben Hinweise darauf bekommen, wer auf diesen Schiffen gearbeitet hat. Und das alles haben wir dann eben mit Sicherheitskreisen abgestimmt. Also ganz viele kleine Teile, die am Ende ein ganz großes Bild ergeben haben.
Und ihr habt sehr ausführlich recherchiert, was in der Barentssee passiert. Ist denn vorstellbar, dass es solche Überwachungssysteme, die Russland verwendet, auch an anderen Orten gibt?
Ja, nach der Recherche haben wir zumindest deutliche Hinweise darauf, dass diese Technik auch an anderen Orten eingesetzt wird, also nicht nur in der Arktis, zum Beispiel auch vor der Küste Japans oder aber auch hier bei uns in der Ostsee. Da gibt es also noch viele offene Fragen und das ist ja auch das Gute an unserem Job. Die Arbeit dahinter hört nie auf.
NDR-Info-Reporterin Mandy Sarti. Alles zu den Russian Secrets-Recherchen finden Sie auf ndr.de/info, in der ARD-Mediathek und Panorama berichtet heute Abend um 21.45 Uhr im Ersten. Die Daten der halbjährlichen Steuerschätzung sind eine ganz wichtige Grundlage für die Haushalte und für die Finanzplanung von Bund, Ländern und Gemeinden. Wie viel Steuern wird man einnehmen? Heute hat der Arbeitskreis Steuerschätzung dem Bundesfinanzminister die neueste Projektion ausgehändigt. Sie sorgt bei den Verwaltern öffentlicher Kassen auf allen Ebenen für gemischte Gefühle, wie Mario Kubina zusammenfasst.
Die Zahlen sind ermutigend, aber mehr auch nicht. So kommentiert der Bundesfinanzminister das Ergebnis der aktuellen Steuerschätzung. Lars Klingbeil sieht sich durch die erwarteten Mehreinnahmen für den Staat im Grundsatz bestätigt.
Was wir tun, wirkt.
Insgesamt können Bund, Länder und Kommunen in den kommenden Jahren mit über 30 Milliarden Euro mehr an Einnahmen rechnen, als bei der letzten Steuerschätzung angenommen. Eine Tendenz, die sich schon vor der Vorstellung der Zahlen abgezeichnet hat. Stichwort Lohnsteuer. Dazu sagt der Wirtschaftswissenschaftler Martin Beznoska im ARD-Morgenmagazin.
Einmal hat man so ein bisschen die Lohnentwicklung unterschätzt. Die läuft dann doch besser als gedacht. Auch die Konsumausgaben sind höher. Das heißt, da hat man eine höhere Basis und schon kommt ein bisschen mehr Geld in die Kassen.
Einen anderen Grund sieht der Experte vom Institut der deutschen Wirtschaft in besseren Konjunkturaussichten. Aus seiner Sicht könnte das bereits mit dem Wachstumspaket der Bundesregierung und mit dem Sondertopf für Infrastruktur zusammenhängen. Soweit also gute Nachrichten für Klingbeil. Aber schaut man sich die Zahlen nur für den Bund an, ohne Länder und Gemeinden, dann ist das Bild durchwachsen.
Im Ergebnis ergeben sich trotz der positiven konjunkturellen Entwicklung für 25 und 26 nur geringfügige Steuermehreinnahmen für den Bund.
Auch im Jahr darauf kann der Bund mit etwas mehr Einnahmen rechnen als zuletzt angenommen. Das verringert zwar die Milliardenlücke in der Haushaltsplanung für 2027, aber nur ein bisschen. Und in den beiden darauffolgenden Jahren muss der Bund nach jetzigem Stand mit weniger Steuergeld zurechtkommen als gedacht.
Wir werden also weiter auf einen klaren Konsolidierungskurs setzen. Und es bleibt die gemeinsame Aufgabe aller Kabinettskolleginnen und Kollegen, Einsparungen in ihren Bereichen zügig vorzulegen.
Auch Teile der Opposition machen hier Druck. Aus Sicht der Grünen gibt es jedenfalls keinen Grund, sich zurückzulehnen.
Wir sehen heute mit der Steuerschätzung eine Momentaufnahme, die wirtschaftlichen Risiken für unser Land, für unsere Volkswirtschaft bleiben groß,
sagt der Haushaltspolitiker Sebastian Schäfer. Wenn schon von Risiken die Rede ist, dem Bundesrechnungshof fallen da noch weitere ein. Er sieht mit Sorge, dass der Bund immer mehr neue Schulden macht und dafür immer mehr Zinsen zahlen muss. Doch Klingbeil winkt ab. Ja, wir haben steigende Zinsausgaben, sagt er.
Aber es bleibt richtig, das will ich hier nochmal sagen, dass wir massiv Geld in die Hand nehmen, um die Infrastruktur in unserem Land zu modernisieren.
Und auch die vielen Milliarden für die Landesverteidigung sind in seinen Augen nach wie vor nötig, angesichts der Bedrohung durch das Putin-Regime.
NDR Info. Die Meinung.
Jetzt wissen Bund, Länder und Kommunen also wieder genauer, woran sie in den kommenden Jahren sind bei ihren Einnahmen. Eine durchwachsene Angelegenheit, diese neue Herbststeuerschätzung. Der Kommentar von Martin Polanski.
Gut 33 Milliarden Euro mehr für Bund, Länder und Gemeinden bis 2029. Das klingt nach viel und auch nach Entspannung für die kommenden Haushaltsaufstellungen. Aber SPD-Finanzminister Lars Klingbeil tut gut daran, wenn er trotzdem stärkere Sparambitionen einfordert. Erstens schon wegen der reinen Zahlen. Der Bund kann laut Steuerschätzung unterm Strich bis zum Jahr 2029 mit gar keinen höheren Einnahmen rechnen, weil die Mehreinnahmen laut Prognose nur Ländern und Gemeinden zugutekommen werden. Die gigantische Lücke in der Finanzplanung des Bundes von rund 170 Milliarden Euro bis 2029 bleibt also im Wesentlichen bestehen. Zum Zweiten ist die aktuelle Schätzung mit einigen Unsicherheiten verbunden. So erwartet die Bundesregierung für das kommende Jahr ein Wirtschaftswachstum von 1,3%. Das wäre gut für die Steuereinnahmen. Der Internationale Währungsfonds geht allerdings von einem geringeren Wachstum für Deutschland aus. Das wäre schlecht für die Steuereinnahmen. Und in den vergangenen Jahren mussten die Wachstumsprognosen immer wieder nach unten korrigiert werden. Zum Dritten birgt der Verschuldungskurs der Bundesregierung mittelfristig erhebliche Risiken. Der Bundesrechnungshof warnt inzwischen verstärkt davor, dass Deutschland über seine Verhältnisse lebt, dass insbesondere die Zinskosten absehbar den Rahmen sprengen dürften. Denn Schulden machen kostet auf Dauer Geld. In dieser Lage steht die Bundesregierung in der Pflicht, sich absehbar auf spürbare Einsparungen zu verständigen. Insbesondere geht es darum, die Sozialversicherungen so aufzustellen, dass sie nicht immer höhere Milliardenzuschüsse aus dem Bundeshaushalt brauchen. Bisher sind da kaum tragfähige Vorschläge zu erkennen. Die Steuereinnahmen mögen etwas höher ausfallen, aber der Spardruck für die schwarz-rote Bundesregierung bleibt.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Martin Polanski. In Wolfsburg ist eine veritable Chip-Krise aufgeploppt. VW fehlen in der Autofertigung plötzlich Halbleiter. Und weil jedes Auto ein rollender Computer ist, droht ein Stillstand der Bänder. Natürlich sucht man neue Zulieferer, aber der bisherige Lieferant Nexperia fällt erstmal aus. Der Hauptsitz von Nexperia ist in den Niederlanden. Die Regierung dort hat beschlossen, den chinesischen Einfluss auf diese kritischen Produkte zu kappen. Und nun schlägt China zurück, wohl wissend, dass man aktuell am längeren Hebel sitzt. Und es gibt noch weitere Streitpunkte, wie unsere Korrespondentin Sabrina Fritz erklärt.
Vor knapp zwei Wochen trifft die niederländische Regierung eine sehr ungewöhnliche Entscheidung. Sie übernimmt die Leitung des Chip-Herstellers Nexperia. Der chinesische Eigentümer WingTech wird entmachtet. Der Chef aus China, Zhuang Zhuijing, durch den Hamburger Stefan Tilger ersetzt. Begründet wird diese Entscheidung mit schwerwiegenden Führungsmängeln. Diese seien fatal angesichts der entscheidenden Rolle, die das Unternehmen für die Niederlande und die Industrie in Europa spiele, heißt es in einer Presseerklärung. Auf dem EU-Gipfel in Brüssel verteidigt der niederländische Regierungschef Dick Schoog diese Entscheidung.
Gaat u ook nog hier met uw collega's praten over Nexperia?
Wissen Sie, bei Nexperia geht es um Missmanagement der CEOs. Darum geht es. Es handelt sich nicht um eine Maßnahme, die sich gegen China richtet. Wir sehen die Auswirkungen gerade jetzt. Minister Karemans hat darüber gute Gespräche mit verschiedenen europäischen Kollegen, dem deutschen Kollegen und insbesondere diese Woche auch mit seinen chinesischen Kollegen geführt. Nexperia war früher Teil des niederländischen Elektronikkonzerns Philips. 2018 wurde die Chipproduktion von den Chinesen gekauft. Seitdem werden an verschiedenen Standorten, auch in München und Hamburg, Milliarden einfacher Halbleiter produziert. Diese Halbleiter wurden nach China geschickt, wo sie dann in Blinker, Handys und Fensterheber eingebaut wurden. Diese wurden dann wieder zurück nach Wolfsburg ans Band geschickt. Der Fall ist auch ein Beispiel dafür, wie oft Teile hin und her geschickt werden. Die Chinesen hatten die Ausfuhr der Chips nach ihrem Rauswurf aus der Firma kurzerhand verboten. Damit konnten wichtige Teile nicht mehr in China produziert werden. Automanager fühlten sich an die Corona-Zeit erinnert, als ein massiver Chipmangel die Autoproduktion nahezu lahmlegte. Die EU brachte damals ein europäisches Chipgesetz auf den Weg. Das Ziel, die Chipproduktion bis 2030 in der EU zu verdoppeln. Doch dies könnte nicht reichen. Erst vor wenigen Tagen haben die EU-Länder einen Brief nach Brüssel geschrieben, in dem fordern sie, den Chip Act auszubauen. Der Halbleitersektor soll als strategische Industrie eingestuft werden, ähnlich wie Verteidigung mit entsprechenden Investitionen. Die jüngsten Engpässe durch Nexperia dürften ihnen recht geben. Inzwischen gibt es offenbar einen Kompromiss. Nexperia darf wieder unter bestimmten Auflagen seine Chips nach China liefern. Alternative Produzenten wurden aufgetan. Bei VW ist man jedenfalls vorsichtig optimistisch, die Bänder nicht anhalten zu müssen. Nächste Woche wird der chinesische Handelsminister Wang Wentao in Brüssel erwartet. Dann wird es um die Chips, aber auch um einen anderen wertvollen Rohstoff, die seltenen Erden, gehen. China hat für deren Ausfuhr strenge Regeln vorgegeben, so dürfen sie zum Beispiel nicht in Militärgüter eingesetzt werden. Auch dieses Thema spielt auf dem EU-Gipfel gerade eine Rolle.
Aber die chinesische Staatsführung muss auch wissen, dass wir das nicht akzeptieren, was da gerade passiert. Aber wir sind darum bemüht, eine gemeinsame Lösung zu finden und wollen keine Eskalation des Konflikts.
So Bundeskanzler Merz. Die Regierungschefs geben auf ihrem Gipfel der EU-Kommission jedenfalls freie Hand, alle wirtschaftspolitischen Instrumente wirksam einzusetzen, um unfairen Handelspraktiken aus China entgegenzuwirken.
Sabrina Fritz berichtete. In Deutschland reagiert man auch in der Politik sehr empfindlich, wenn sich dunkle Wolken über der Autoindustrie zusammenziehen. Den Kanzler haben wir ja eben schon gehört. Gestern Abend fand offenbar auch eine Schaltkonferenz zwischen Wirtschaftsministerium und Verbänden und Unternehmen aus der Branche statt. Niedersachsens Ministerpräsident Lies sagte, Europa brauche schnell eine Lösung, um unabhängiger zu werden. Hintergründe von Georg Schwarte.
Volkswagen, aber auch andere Autofirmen, Maschinenbauer, Hersteller von Stromgeneratoren, alle brauchen die Halbleiter, Der SPD-Politiker Sebastian Rohloff, Sprecher für Wirtschaft und Energie, verweist gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio auf genau diese Abhängigkeiten.
Die deutsche Bundesregierung tut gut daran, in engen Kontakt mit der Branche zu sein und zu gucken, wo man einerseits mit Blick auf die Rahmenbedingungen, aber zum anderen auch im Dialog zum Beispiel mit China, an denen man in diesen Fragen leider gar nicht vorbeikommt, Lösungen zu suchen, die kurzfristig helfen und uns mittelfristig so Situationen wie die aktuelle ersparen.
Aber was hilft kurzfristig? Das Wirtschaftsministerium hatte gestern Abend auf Staatssekretärsebene eine Art Krisengespräch mit der Branche. Auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios heißt es, es sei erst einmal darum gegangen, Auswirkungen und Lage zu analysieren. Vizekanzler Klingbeil verweist heute an die Wirtschaftsministerin Reiche, CDU.
Es ist ja heute auch nachzulesen, dass die Wirtschaftsministerin an dem Thema dran ist. Da hat sie auch meine volle Unterstützung. Es ist auch richtig, dass wir handeln bei dem Thema.
Aber wie? Der Halbleitermarkt ist kompliziert, die Produktionsketten unübersichtlich. Bei Nexperia beispielsweise werden die einfachen Halbleiter zwar hier in Europa gebaut, zur Verpackung und Weiterverarbeitung aber nach China verschickt. Erpressungspotenzial Halbleiter. Jens Südekum, Berater von Finanzminister Klingbeil, rät zum Aufbau von Industrien hochwertiger Technologien in Europa, um gegenüber China und den USA in Handelsstreitigkeiten wie jetzt ebenfalls ein Faustpfand zu haben. Der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Andreas Lenz, sagt bedauernd, freier Handel wäre die schönste aller Welten, aber...
Das andere ist aber in der Tat so, dass in einer Welt, die mittlerweile auch andere Blöcke sozusagen erpresst, natürlich auch eigene Potenziale in den Vordergrund gesetzt werden müssen. Und wenn Hochtechnologie aus Europa gebraucht werden wird auf der Welt, dann kann es schon auch ein Faustpfand sein. Aber aus meiner Sicht ist es ein Teil eines möglichen Instrumentenmixes.
Warum Industrie und Autobauer nach den Erfahrungen in der Corona-Krise ihre Lieferketten nicht bereits jetzt ausreichend diversifiziert haben? Auch der CSU-Politiker Lenz fragt sich.
Es ist schon auch so zu beobachten, dass je länger die letzte Krise weg ist, desto näher kommt wieder die Profitmaximierung. Die Margen werden entsprechend enger, deswegen sind die Unternehmen auch darauf bedacht, ihre Gewinne zu optimieren.
Mit Folgen, wie die jüngste Chip-Krise eindrücklich zeigt.
Darf jemand bei Volkswagen arbeiten, der privat einen Renault fährt? Darf eine Veganerin im Supermarkt an der Wursttheke stehen? Im Prinzip wird man sagen, geht das den Arbeitgeber wenig an. Anders ist das aber bei den großen Kirchen. Das Bundesverfassungsgericht hat die Rechte kirchlicher Arbeitgeber bei der Stellenbesetzung gestärkt. Sie dürfen entscheiden, ob sie von Bewerbern auf eine Stelle zum Beispiel verlangen können, Mitglied der Kirche zu sein. Max Bauer erläutert die Entscheidung.
Das Bundesverfassungsgericht hat heute über eine Frage geurteilt, die schon seit Jahren die Gerichte beschäftigt. Die Frage nämlich, muss jemand, der für die Kirche arbeitet, auch selbst in der Kirche sein? Vera Egenberger hatte sich vor 13 Jahren bei der evangelischen Diakonie beworben. Sie war zwar aus der Kirche ausgetreten, wollte aber bei der Diakonie als Referentin auf einer Stelle arbeiten, die sich mit der Umsetzung der UN-Antirassismus-Konvention in Deutschland beschäftigt. Ein Bereich, in dem Vera Egenberger schon lange gearbeitet hatte.
Ich hätte eigentlich in die engere Auswahl kommen müssen, weil ich in diesem ganz spezifischen Kontext dessen, was in dieser Stelle gemacht werden sollte, umfassende Berufserfahrung hatte. Und die Person, die ausgewählt worden war, hatte diese Erfahrung vorher nicht.
Vera Egenberger meint, dass sie nur deshalb nicht zum Zug kam, weil sie nicht in der Kirche ist. Das sei arbeitsrechtlich eine Diskriminierung. Das sah 2018 auch das Bundesarbeitsgericht so und sprach Egenberger eine Entschädigung von knapp 4.000 Euro zu. Zuvor hatte es schon ein Urteil des obersten Gerichts der EU, des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg, zu ihren Gunsten gegeben. Die Kirchen dürften als Arbeitgeber nicht einfach pauschal sagen, wir nehmen nur den, der auch in der Kirche Mitglied ist, so der EuGH. Sie müssten rechtfertigen können, warum die Kirchenmitgliedschaft für eine ausgeschriebene Stelle, also für die Art der Tätigkeit, notwendig ist. Und Gerichte sollten das auch überprüfen dürfen, wenn jemand klagt, der nicht eingestellt wurde. Für Vera Egenberger geht es um eine Grundsatzfrage.
Ich habe ein Problem, wenn beispielsweise ein Hausmeister in einem katholischen Krankenhaus eine Kirchenmitgliedschaft haben muss, obwohl er im kirchlichen Dienst überhaupt nicht tätig ist. Und das war mein Antrieb, das auch ein Stück weit zu klären, dass da, wo die Stelle das erfordert, das auch möglich ist und da, wo es nicht erforderlich ist, es auch nicht eingefordert wird.
Inzwischen haben die katholische und die evangelische Kirche ihre Regeln für Einstellungen geändert. Auch Nichtkirchenmitglieder können einen Job bekommen. Aber nur, wenn sie dabei keine besondere Verantwortung für das Profil der Kirche haben oder die Kirche nicht nach außen vertreten. Im Fall von Vera Egenberger sei es um eine wichtige Stelle für das Profil der Kirche gegangen, so die Diakonie, und hatte deshalb in Karlsruhe geklagt. Das Bundesverfassungsgericht hat der Diakonie nun Recht gegeben. Die Karlsruher Richterinnen und Richter meinen, die Stelle, auf die sich Vera Egenberger beworben habe, habe ein christliches Profil erfordert. Es sei bei dem Job darum gegangen, Berichte über Antirassismusarbeit zu schreiben, und hier hätte die Diakonie jemanden aussuchen dürfen, der eine christliche Perspektive auf Menschenrechte vertritt. Die Kirchen hätten hier einen Freiraum, weil es um ihr Verständnis als Religionsgemeinschaften geht. Bei der Abwägung zwischen der Position der Diakonie und den Arbeitnehmerrechten von Vera Egenberger habe das Bundesarbeitsgericht dem kirchlichen Selbstbestimmungsrecht nicht genügend Rechnung getragen. Die Diakonie habe bei der Referentenstelle, bei der es nach ihrer Meinung ein christliches Profil brauche, die Kirchenmitgliedschaft verlangen dürfen.
Max Bauer aus Karlsruhe am Ende der NDR Info. Themen des Tages am Donnerstag.
NDR Info.